ARD Sounds.
Über Rechenzentren denken wir im Alltag jetzt nicht sonderlich viel nach. Aber ohne sie wäre unser Alltag nicht der gleiche. E-Mails, Online-Shopping, eine schnelle Anfrage an die KI oder die Produktion dieses Podcasts, all das wäre nicht möglich ohne Rechenzentren. Denn dort stehen die Server, die unsere Datenberge speichern und verarbeiten. Deutschland war auch schon immer ein wichtiger Standort für solche Rechenzentren in Europa. Aber die aktuelle Entwicklung ist schon krass. Denn Digitalminister Wildberger, der will die Kapazitäten innerhalb weniger Jahre verdoppeln. Und das führt dazu, dass überall im Land gerade Rechenzentren gebaut oder geplant werden. Und zwar nicht nur im Speckgürtel von Frankfurt oder in anderen industriestarken Gebieten, sondern auch vermehrt in Schubi, Langenhorn oder in Dummersdorf bei Rostock, wo gerade gestern ein großes Projekt angekündigt wurde. Und zwar ein richtig fettes Rechenzentrum, wie Marina Köhn vom Umweltbundesamt einschätzt.
Man dachte eigentlich, dass mit groß wir schon bei 50 Megawatt und 100 Megawatt, die extrem groß für uns erschienen. Wir reden ja wirklich inzwischen von 600 Megawatt und größere Rechenzentren. Das ist eigentlich unvorstellbar, wenn man sich überlegt, was das dann nachher auch wirklich immer für diese Region bedeutet.
Ein Rechenzentrum, das pro Tag mehrere Millionen Liter Wasser verbraucht, in eine kleine Gemeinde zu packen. Und der Verbrauch, der ist geschätzt, denn richtige Daten gibt's oft gar nicht. Und da sind wir beim nächsten Problem angekommen. Es sollen zwar mehr Rechenzentren entstehen, aber wo genau und unter welchen Bedingungen, das ist bisher ziemlich unklar gewesen. Diese Fragen stellen wir jetzt aber in dieser Folge 10 Minuten Wirtschaft. Erfahrt ihr alles zum Rechenzentren-Boom in Deutschland und was das für Folgen für uns alle haben könnte. Kurz gehört, schnell kapiert, mein Name ist Astrid Köhn und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Unsere Investigativkollegen vom NDR und der Süddeutschen Zeitung haben recherchiert und einen Überblick über die geplanten Rechenzentren in Deutschland erhalten. Und dabei war Katharina Felke und die habe ich mir in den Podcast geholt. Hallo Katharina, schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Das Erste, was mich erstaunt hat an eurer Recherche, ist tatsächlich der Punkt, dass überhaupt nicht öffentlich bekannt ist, wo was für Rechenzentren geplant sind, sondern dass da jetzt NGOs, wie Frag den Staat zum Beispiel, erstmal die Daten einsammeln mussten. Ihr habt das dann nochmal ausgewertet und ergänzt, Katharina. Was ist denn dabei jetzt rausgekommen?
Also wir können jetzt erstmals ein möglichst vollständiges Bild über diese Entwicklungen geben. Dazu haben wir eben diesen Datensatz, es waren ja insgesamt von 4 NGOs, ausgewertet und ergänzt. Und wir haben alle betroffenen Gemeinden dann gefragt, wird denn hier gerade etwas geplant und können Sie uns etwas dazu sagen?
Und eure Recherche zeigt halt, dass gerade echt viel passiert. Das ist ein regelrechter Rechenzentrumsboom. Was habt ihr da genau herausgefunden?
Ja, genau. Also wir konnten die meisten der Angaben bestätigen und die zeigen eben, dass aktuell 99 Rechenzentren geplant werden. Oh. 41 davon sind schon im Bau und mehr als ein Drittel der neuen Projekte wird von Unternehmen geplant oder gebaut, die nicht aus der EU stammen. So US-Tech-Konzerne wie jetzt zum Beispiel Microsoft oder Google, die bilden die größte Gruppe unter denen.
Ah, okay, da werde ich natürlich hellhörig, Katharina. Aber erstmal vielleicht der Punkt, eigentlich könnte man ja sagen, das kommt jetzt genau zur rechten Zeit, denn wir reden dauernd über die Digitalisierung, wir reden dauernd über KI und da brauchen wir diese Strukturen ja eigentlich ganz dringend und eben nicht nur in den USA, sondern auch bei uns in Europa und vor allem auch in Deutschland, oder?
Das stimmt total, aber man muss natürlich schon vor dem Hintergrund der aktuellen geopolitischen Lage fragen, inwieweit machen wir uns denn da gerade von US-Firmen abhängig, wenn so wichtige Teile unserer Infrastruktur genau bei diesen Unternehmen liegen. Wir haben die Bundesregierung auch dazu gefragt und die haben uns mitgeteilt, dass sie es fördern wollen, dass deutsche und europäische Unternehmen Rechenzentren bauen, aber auch Investitionen aus den Drittstaaten wie eben den USA seien willkommen.
Ja, okay, willkommen. Aber wie viele sind denn jetzt tatsächlich aus Europa oder Deutschland und wie viele kommen tatsächlich aus den USA von denen, die da jetzt Rechenzentren bauen wollen?
Genau. Also wir sehen ja in unseren Daten, dass mehr als ein Drittel dieser geplanten Projekte von Unternehmen kommen, die letztendlich aus Ländern stammen, die nicht in der EU liegen. Und in dieser Gruppe machen die US-Tech-Konzerne den größten Anteil aus. Das sind 25 Projekte, die gerade geplant werden, die in der Hand amerikanischer Unternehmen liegen. Teilweise auch mit riesiger Rechenleistung. Also man muss sich das vorstellen, wir reden hier von Rechenleistungen in Megawatt, die von 200 bis 500 reichen. Das ist sehr, sehr groß und auch viel größer, als wir es bisher eigentlich so in Deutschland gekannt haben. Und jetzt kann man natürlich sagen, mit diesen Firmen erlangt man Know-how, also wir lernen etwas dazu. Aber es wäre natürlich besser, wenn man europäische und deutsche Unternehmen hat, die auch wettbewerbsfähig sind. Also eben, wie du gesagt hast, vor allem für die digitale Souveränität. Das bestätigen uns auch die Experten.
Ja, ein Unternehmen, das gerade so ein bisschen versucht, in diese Lücke zu gehen, ist die Deutsche Schwarzgruppe. Das sind ja die, die hinter Lidl und Kaufland zum Beispiel stehen. Und die haben eine Digitaltochter, Schwarz Digit, und bauen ein riesiges Rechenzentrum. Das ist tatsächlich auch in diesen Größenordnungen, ne? Da geht es, glaube ich, auch in die hunderte Megawatt. Die bauen ein riesiges Rechenzentrum in Dummersdorf. Das ist in der Nähe von Rostock. Und in eurer Recherche fällt auch auf, dass viele Rechenzentren gerade in kleineren Gemeinden gebaut werden sollen. Sowas wie Langenhorn in Nordfriesland oder Flensburg-Schubi. Katharina, wie gehen denn kleine Gemeinden damit um? Denn ich stelle mir das ganz ehrlich schwierig vor, wenn da jetzt ein ehrenamtlicher Bürgermeister plötzlich mit riesengroßen Konzernen verhandeln muss.
Das ist es auch, absolut. Also diese kleinen Gemeinden stehen jetzt vor allem im Fokus, weil es dort eben günstigere Gewerbegrundstücke gibt, verglichen jetzt mit den Hotspots in Frankfurt oder Berlin. Aber Logisch. Wie du schon sagst, wir haben hier oft ehrenamtliche Bürgermeister oder Bürgermeisterinnen, die jetzt über Milliardenprojekte verhandeln müssen. Und die erzählen uns schon, diese großen neuen Projekte sind wahnsinnig herausfordernd für sie. Der Bürgermeister von Langenhorn, Ole Olsen, sagt zum Beispiel:
Üblicherweise ist das so, wir bauen eine Kita oder wir bauen hier das unser Gemeindezentrum. Das sind auch schon große Größenordnungen für uns. Dass dort nun jemand um die Ecke kommt und sagt, er überlegt, also eine 2-Milliarden-Investition bei uns zu tätigen, das hat es bisher noch nicht gegeben.
Und sie müssen wahnsinnig viel bedenken. Was ist mit dem Naturschutz, mit dem Wasser? Haben wir die Ressourcen für so ein Projekt?
Also ich bin erstaunt zum Beispiel auch, was die Wasserverbräuche angeht. Wir bekommen das Wasser vom Wasserverband Nord aus Tarp. Und dann hier muss man natürlich beurteilen können, auch wenn das vielleicht ein geschlossenes Kühlsystem ist, werden wir trotzdem viel Wasser brauchen. Und das wäre dann ja interessant zu wissen, auch ist das abgesichert? Haben wir in unserer Region genug Wasser?
Und? Viele erzählen uns auch, dass sie sich Unterstützung von der Bundesregierung wünschen. Aber es gäbe keinen Plan, keine Anleitung. Sie seien auf sich allein gestellt.
Mhm. Ole Olsen heißt der Bürgermeister von Langenhorn. Das finde ich schon mal fantastisch. Und du hast mir erzählt, super, ja. Aber du hast mir auch erzählt, der macht das nebenberuflich und ist eigentlich Landwirt. Also es ist ja völlig klar, dass das Beratung braucht, ist ja einfach mega kompliziert. Und gerade das Thema Wasser ist ja auch absolut zentral bei Rechenzentren. Denn für die Kühlung dieser Server brauchst du einfach eine gigantische Menge an Wasser. In den USA sehen wir ja zum Beispiel schon, dass das teilweise auch zu Konflikten um das Wasser führt. Katharina, was ich noch richtig spannend finde an eurer Recherche, die zeigt nun halt auch, dass ein Viertel der neuen Rechenzentren in Deutschland in Regionen stehen könnten, die unter Wasserknappheit leiden. Wie kann denn sowas sein?
Absolut, oder? Auf den ersten Blick fragt man sich, wieso denn gerade hier? Ja. Aber natürlich muss man grundsätzlich sagen, Wasser ist heutzutage eine knappe und wichtige Ressource für uns alle. Wir haben es ja jetzt erst im Sommer gesehen. Also alle Gemeinden, in denen Rechenzentren geplant werden, müssen sich überlegen, wie sie damit in Zukunft umgehen wollen. Denn ein Rechenzentrum steht dann 10 Jahre oder länger. Das heißt, man muss vorausschauend planen und das Thema Wasser, gerade wegen der zunehmenden Hitzeperioden, immer dabei mit einbeziehen.
Ja, da brauchst du aber halt auch das nötige Know-how für, ne? Gleichzeitig kann man aber ja auch argumentieren, keine Rechenzentren bauen ist jetzt auch nicht die Lösung, gerade wenn wir über das Thema Abhängigkeit nachdenken, die wir reduzieren wollen. Also gibt es denn nicht vielleicht auch Möglichkeiten, den Wasserverbrauch zu reduzieren?
Ja klar, also man muss sich ja nicht für eine wasserintensive Kühlung entscheiden. Es gibt absolut Alternativen. Das sagen uns auch viele Expertinnen und Experten. Es kann mit natürlichen Kältemitteln gekühlt werden oder man kühlt direkt die Chips. Das läuft dann in einem geschlossenen Kreislauf, verbraucht wenig Energie und kein Wasser. Entscheidend ist eben, dass die Gemeinden dieses Thema von Anfang an mitdenken, denn sie können den Unternehmen Vorgaben machen. Das läuft dann über sogenannte städtebauliche Verträge. Die muss man aber in einem relativ frühen Projektstadium abschließen. Danach hat man nur noch wenig Einfluss. Und unsere Anfrage unter den Gemeinden, in denen Rechenzentren geplant sind und die in Regionen liegen, in denen das Wasser jetzt schon knapp ist, hat gezeigt, dass viele das Thema Wasser aber offenbar noch nicht auf dem Schirm haben und nicht benennen können oder wollen, mit welcher Kühlmethode die Projekte an ihren Orten arbeiten wollen.
Tja, wahrscheinlich, weil die sich damit auch gar nicht so gut auskennen oder weil der örtliche Gemeinderat nebenbei noch andere Sachen zu tun hat, wie zum Beispiel Kitas ausbauen oder das Gemeindezentrum renovieren, Sachen, für die die eigentlich bisher verantwortlich waren. Au backe, Katharina, ich finde, das ist echt eine Nummer, über die man noch nicht so viel nachgedacht hat und wo sich noch viele Fragen stellen. Ich danke dir sehr für den Einblick in eure Recherche.
Sehr gerne.
Wusstet ihr, dass in der Umgebung rund um ein Rechenzentrum die Temperatur der Oberflächen, also der Böden, dauerhaft steigt? Dazu gibt es inzwischen mehrere Untersuchungen. Auf dem Gelände selbst um bis zu 9 Grad und selbst in 10 Kilometer Entfernung sind noch bis zu 2 Grad Unterschied messbar. Das sagt schon was aus über die Energie, die dort verbraucht wird. Aber, und das wäre ja eigentlich ein guter Effekt, die Abwärme, die die Rechner erzeugen, könnte tausende Wohnungen beheizen. Die Schwarzgruppe will das in Rostock machen und ins Fernwärmenetz einspeisen. Das macht natürlich schwer Sinn, muss aber eben alles rechtzeitig geplant werden, haben wir eben in der Recherche gehört, dass das teilweise auch gar nicht mal so leicht ist. Und ein Drittel der Projekte kommen halt schon von ausländischen Investoren. Das klingt für mich jetzt nicht nach der ganz großen Unabhängigkeit. Wenn ihr nochmal tiefer einsteigen wollt in die Recherche, dann guckt ihr euch gerne nochmal an. Die Kolleginnen haben auch eine tolle Karte gebaut, wo man einen schnellen Überblick zu allen geplanten Projekten bekommt. Den Link stelle ich in unsere Shownotes. Wenn ihr Lob, Anregungen, Kritik oder Themenwünsche habt, dann schickt ihr uns gerne jederzeit rüber an wirtschaft@ndr.de. Und das war's mit 10 Minuten Wirtschaft für heute. Mein Name ist Astrid Kühn. Ich wünsche euch was.